I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. Use it carefully.
Also bisher, wenn man mehrere Kinder hat und man will unbedingt, dass sie sowohl, wenn man einen Podcast vorwärts als auch rückwärts abspielt, ihre Namen einfach richtig klingen, dann würde man sie halt so Otto und Anna nennen. Aber jetzt könnte man drei Kinder haben und das dritte Tenet nennen. Das ist mir heute aufgefallen.
Von vorne wie von hinten.
Genau, das Otto-Nom, wie ich es immer sage, aber es hat ja diesen anderen Begriff, den ich mir nie merken kann. Palindrom oder so, ne?
Ja, ich muss direkt an Arrival denken.
Aha.
Da wird das doch so schön erklärt mit dem Namen Henna, aber ich weiß leider auch nicht mehr.
Tenet ist ja auch der Titel oder auch ein erfundenes Wort, das den Titel darstellt von Christopher Nolans neuem Film. Und wir müssen natürlich jetzt wieder direkt sagen, wir werden nicht so viel auf die Handlungsdetails eingehen oder so viel mehr als die Trailer zeigen, verraten, bevor wir nochmal eine Warnung aussprechen, dass wir ohne Rücksicht auf Verluste über den gesamten Film reden im späteren Verlauf des Podcasts, weil zumindest von meiner Sicht aus, und wir haben ja noch gar nicht über den Film geredet, wir haben den jetzt gerade frisch beide heute gesehen, gibt es viele Sachen, ich würde jetzt noch nicht mal sagen Kritikpunkte oder Lobpunkte, sondern einfach generell Dinge, über die ich gerne reden würde, die aber halt explizit jetzt auf die Handlung eingehen. Deswegen, das würde dann keinen Sinn machen, so drumherum zu reden.
Ja, und das ist ja wieder so ein Film, der in diese Richtung geht, wo ich glaube, ganz, ganz viele Leute alles schon als Spoiler sehen. Wo sie echt so richtig wenig drüber wissen wollen, weil man weiß ja bei Christopher Nolan auch, dass das bei seinen letzten Filmen auch immer so alles der Fall war, dass man da gerne so komplett unbescholten reingeht und dann so sich dieser Experience hingibt, wo dann auch noch viele so Twists oder sowas drin sind oder überhaupt das, ich nenne es mal, ohne es abwertend zu meinen, das Gimmick, worum es in dem Film geht, da erst durch den Film vermittelt bekommen will und nicht irgendwie vorher da schon wissen will, wie das Ganze sich ausgeht.
Oder dass halt einfach die Erzählung so ein bisschen verschachtelter ist und man erst, wenn man so die ganze Geschichte vor sich sieht, man die vorherigen Szenen richtig deuten kann oder dann das Gesamte deuten kann. Also diese Verschachtelung, finde ich, bei Christopher Nolan ist eigentlich noch mehr das, warum man sich nicht Spoiler lassen möchte, als jetzt irgendwie, dass da am Ende so ein Geheimnis gelüftet wird oder sowas. Das war vielleicht so bei Prestige noch so am krassesten, aber sonst ist es, glaube ich, wirklich mehr immer so die Verschachtelung, die Erzählung, der Erzählung, was beim ersten Gucken dann immer Spaß macht, da nicht immer direkt zu wissen, warum ist das jetzt so gewesen und so, und am Ende dieses Aha-Erlebnis zu haben. Hatte ich jetzt bei Tenet nicht so, also weder das eine noch das andere so krass. Also es war zwar schon vielleicht mehr, was die Erzählweise angeht, dass es da bedingt durch die Prämisse des Films, dass da Zeit, wie das ja auch der Trailer sagt oder was der Film ja auch verspricht, teilweise vorwärts und teilweise rückwärts abläuft. Das ergibt natürlich wieder Nolan-mäßig so neue Wege, wie man eine Erzählung nicht linear angehen kann, ohne dazu sehr auf Details einzugehen.
Ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Also jeder seiner Filme geht ja in einer gewissen Weise immer um Zeit.
Ja, oder auch um dieses Verbiegen von linearer Erzählweise, diese Linearität so ein bisschen aufzubrechen, wo wir wieder bei Arrival natürlich auch sind.
Der aber nicht von Nolan ist, bevor hier irgendeiner irgendwie was sagt und sich hier aufregt.
Was Tenet so nicht unbedingt hatte für mich, und ich glaube, man kann das auch generell sagen, ist eben dieses wirkliche tolle Geheimnis oder irgendwas, was es zu entschlüsseln gilt, sondern er sagt schon früh recht klar, wie die Dinge sind. Dann findet man noch so ein paar Details vielleicht heraus, um dann noch besser zu verstehen, was so der große Konflikt im Hintergrund ist, worum es dann eigentlich insgesamt so geht. Aber selbst der Begriff Tenet ist halt eigentlich einfach nur ein Wort. Also es ist nicht so, dass dann, wie das der Trailer so suggeriert, dass da irgendwas Mysteriöses dann rund um dieses Wort dann auch nochmal aufgelöst wird oder diese Geste oder so, sondern das sind alles nur so sehr entmystifizierte Dinge, die man dort gesagt bekommt und die jetzt keine großen Entschlüsselungs- Möglichkeiten bilden.
Ja, es ist schwer, finde ich, so was über den Film zu sagen, ohne ihn automatisch mit so Filmen von ihm wie Inception zu vergleichen. Aber, weil es ist, um es mal vorwegzunehmen, ein Film, den ich durchaus gut fand, aber bei weitem nicht so gut wie zum Beispiel in Inception. Und das liegt daran, dass ich auch die ganze Zeit jetzt bei dem Tenet das Gefühl hatte, es ist so ein bisschen aufgewärmt. Es ist so ein bisschen so eine Mischung aus allen Christopher Nolan-Filmen. Und es wirkte an sehr vielen Stellen, hat es mich doch sehr an Inception erinnert. Was so den Aufbau anging, die Charaktere, wie bestimmte Exposition-Gespräche irgendwie so vonstatten gingen. Nur, dass es irgendwie um ein bisschen was Uninteressanteres ging als in Inception. Und was auch noch dazu kam, ist, warum ich es einfach nicht so gut fand, ist, dass, keine Ahnung, wie es dir jetzt ging, aber dass ich hier den John David Washington absolut nicht fähig fand, den Film auf seinen Schultern zu tragen.
Ich sehe das genauso wie du, dass man insgesamt wirklich, und gerade nachdem der Film vorbei war, so als Fazit im Kopf hatte, es war wirklich so Inception-Light. Und von Art her, wie es erzählt war, so in den Grundzügen, so wenn man das so in Kapitel einteilen würde, wirklich so sehr ne wiedererkennbares Muster.
Es war wie das Love Child von Memento und Inception.
Aber als wenn man halt aus so einem Inception auch so diese ganzen Traumebenen so weggestrichen hätte. Und dann hast du noch so vielleicht zwei übrig. Und das ist auch immer noch cool und bietet Momente, die auch so ein bisschen Mindfuck-mäßig wieder so inszeniert sind vom Visuellen her. Aber du hattest halt schon mal diesen Inception gesehen, wo du einfach in derselben Sekunde pro, im selben Verhältnis pro Filmsekunde das Fünffache an genau dem bekommen hast. Ja. Und zwar in so einer perfekt orchestrierten Symphonie. Und hier hast du plötzlich wieder nur noch die Streicher und eine Trommel im Hintergrund. Und die spielen zwar auch gut, aber du hast nicht dieses Gefühl, dass du gleich Tränen in den Augen hast.
Ja, und genau das ist, was ich meine. Also es ist eigentlich unfair, den Film mit einem Inception zum Beispiel zu vergleichen. Hm. Nur dadurch, dass er auf eine gewisse Art so ähnlich ist und sich auch so ähnlich anfühlt und dann eben auch von Christopher Nolan ist und auch so viele Anlehnungen auch an Inception hat, muss man das ja einfach machen. Und dann bleibt eben am Ende, zieht er da einfach den Kürzeren. Und es ist zwar trotzdem ein guter Film, aber es ist eben nicht so ein, weiß ich nicht, so ein moderner Klassiker, wo man den Film zu Ende geguckt hat und so sagt, oh krass, das ist jetzt irgendwie der krasseste Film der letzten Jahre und der wird mir voll lange in Erinnerung bleiben, ich werde mir den noch mehrmals angucken. Das ist so ein Film, der einen auch so komplett, mindfuckt zurücklässt und wo du noch so total Tage später drüber nachdenkst und mit Leuten irgendwie sprichst, die den Film auch gesehen haben. Das habe ich jetzt bei einem Tenet nicht gehabt.
Nee, gar nicht. Also ich habe gar kein Bedürfnis, über irgendwas zu reden oder nachzudenken, was den Film angeht. Obwohl er schon so ein paar grundsätzliche Ideen einem pitcht, die schon interessant sind. Aber über die hat man dann während des Guckens des Films schon genug nachgedacht. Und das reicht einem dann. Und das Zweite ist halt auch, dass ich werde den schon in ein paar Tagen wahrscheinlich mir noch mal im IMAX angucken, weil es so ein paar Szenen gibt, die will ich einfach noch mal sehen.
Ja, ich auch. Ich guck mir den auch noch mal
an. Genau, aber es ist auch kein Must-See-Erlebnis das zweite Mal. Also es ist so, wenn ich jetzt keine Zeit hätte nächste Woche, dann wäre es auch nicht schlimm. Dann würde ich mich nicht darüber ärgern, das nicht noch mal im Kino sehen zu können.
Ja, das meinte ich.
Und aber diese, was das Visuelle angeht, oder aber auch das Konzept. Und das muss man schon auch noch mal herausheben hier. Können wir vielleicht später noch mal auch detailreicher im Spoilerbereich beschreiben. Da sind schon Sachen drin, wo man sagen muss, das habe ich in einem anderen Film, selbst in Filmen mit einem ähnlichen Konzept, und die gibt es durchaus, was die Grundprämisse angeht, was diese Art von Zeitreise-ähnlichen Filmen angeht. Da gab es schon Looper oder Déjà-vu oder solche Filme, die da schon nah dran sind. Die waren aber, haben sich nie so glaubhaft angefühlt, wie sie aussahen, visuell, qualitativ, aber auch so wie Christopher Nolan das ja auch bei Interstellar mit dem schwarzen Loch und diesen mehrdimensionalen Räumen und so hinbekommen hat, dass man sich vorstellen könnte, falls diese Science-Fiction echt wäre, dann würde man sie so sehen, würde sie so aussehen. Und das hat dann in manchen Momenten im Kopf und ich rede vor allem von Szenen vom Ende des Films, weil er auch über weite Strecken mal gar nicht so viele Action- oder Mindbending-Effekt-Szenen hat. Mhm. Wo mein Kopf immer mal so nochmal sich selbst erklären musste, wie das hier gerade zusammenpasst, weil ich sehe es, aber es sieht echt aus, aber es kann ja gar nicht sein. Und ich musste mir dann immer wieder kurz nochmal erklären, wie dieses Tenet-Prinzip ist. Und das Gehirn ist manchmal überfordert, weil es so real wirkt. Das fand ich, hatte was Faszinierendes, was noch so am ehesten dieses Top-Niveau erreicht hat, was Christopher Nolan sonst oft über längere Strecken in seinen Filmen schafft.
Ja, ich finde auch, dass das eher gegen Ende hin wirklich gut funktioniert hat. Mhm. Auch vom Optischen her fand ich, dass es in der Mitte des Films oder auch zu Anfang nicht immer optimal aussah, wie man es eigentlich erwartet hätte. Also viele Szenen wurden, das ist auch jetzt nichts, was ich irgendwie vorwegnehme, weil man weiß ja, dass da Sachen rückwärts auch passieren. Das sieht man ja im Trailer auch. Mhm. Sieht man, wie sie gedreht wurden. Also du siehst oft dieses, das haben sie nachher nicht mehr so stark gemacht wie in der Mitte, dass Leute sich rückwärts bewegen und das wird vorwärts abgespielt oder sowas.
Aber ich glaube, es war absichtlich.
Ja, aber das hat für mich in den manchen Szenen dann einfach keinen Sinn ergeben. Vielleicht kommen wir ja noch mal im Spoiler-Teil zu, aber wo sich Personen eigentlich normal vorwärts bewegen. Aber es so gedreht wurde, weil zum Beispiel in eine Pfütze getreten wird. Und das Ganze sieht dann aber irgendwie so ein bisschen off aus, dass du merkst, du kannst es noch so gut choreografieren, dass du dich rückwärts bewegst und es dann vorwärts abgespielt wird, aber es sieht dann trotzdem nie wirklich so komplett echt aus.
Ich fand das aber gut, weil mir das Gefühl gegeben hat, dass es practical gedreht ist und ich fand das besser als eine perfekte CGI-Variante oder so. Also
Das meine ich auch gar nicht. Also ich hätte es nur cooler gefunden, wenn sie es wirklich so gemacht hätten, wie in den vermeintlich teureren, in Anführungszeichen, Szenen zum Schluss, dass sie Bilder aufeinander gelegt hätten. Leute bewegen sich vorwärts und im Hintergrund sind dann Bildschnipsel oder sowas, wo es dann einfach andersrum gedreht wurde. Anstatt es so diesen einfacheren Weg zu machen, wir drehen die komplette Szene, weil es jetzt gerade keine große Action-Szene ist, sondern nur irgendwie eine kleine Person geht irgendwo lang Szene. Dass wir uns da nicht den Aufwand machen, das Ganze doppelt zu drehen und einen Hintergrund vor den Vordergrund zu legen, sondern das dann einfach rückwärts drehen. Und das war so ein bisschen, wenn man es dann an anderer Stelle besser macht, finde ich es irgendwie dann doof, wenn es in deinen einzelnen Stellen nicht so gut funktioniert hat. Es war jetzt nur ein kleines Detail, aber es ist mir irgendwie aufgefallen.
Ich habe es auch so wahrgenommen, wie du es beschreibst, habe mich nur nicht so daran gestört, aber deswegen ist es ja gerade gut, dass du es erwähnst. Ich glaube, das könnte vielen Leuten dann auch ähnlich wie dir gehen. Und da ist schon eine gewisse Diskrepanz, gerade zum Finale, zu dieser Riesenszene, sag ich jetzt mal, schon zu erkennen. Also da stimme ich auf jeden Fall zu.
Es hat mich auch nicht riesig gestört, nur du bist bei einem Christopher Nolan irgendwie so fast diese Perfektion gewöhnt. Und bei einem Inception zum Beispiel könnte man sich das nicht vorstellen, dass dann da bestimmte Sachen von den Effekten am Anfang nicht so gut funktioniert hätten wie zum Schluss. Ja. Oder dass da eben eine Diskrepanz, hast du gesagt, drin stattfindet. Und gleichzeitig finde ich, wo du das eben mit diesen anderen Filmen angesprochen hast, mit einem Looper und so weiter, die dann auch schon was Ähnliches machen, in Verbindung mit, dass man andere Christopher Nolan Filme kennt, war es für mich auch oft innerhalb der Handlung des Films so, dass viele Sachen vorhersehbar waren. Oder dass du wusstest, Szene X, Szene Y werden wir nachher nochmal aus anderer Perspektive sehen, ohne was vorwegzunehmen. Das war schon relativ früh für mich klar, was da auch abläuft und wer da welche Person ist, um es mal vorsichtig zu umschreiben.
Ja, also das ja, aber ich glaube, dessen ist sich Christopher Nolan auch bewusst gewesen. Aber was ich ehrlicherweise zugeben muss, ist, dass die Motivation, warum bestimmte Personen oder bestimmte Dinge nochmal an derselben Stelle in der Zeit dann rückwärts auftauchen werden, das konnte ich nicht vorhersehen. Also das war dann immer spannend zu sehen, aber warum sind sie dann da oder warum ist dann das da schon ausgelöst worden, was wir später dann nochmal sehen werden.
Das stimmt, aber ich finde schon, dass der Film ein bisschen so einen kleinen Twist draus machen wollte, dass man nicht weiß, dass es diese Personen sind.
Okay.
Und es aber doch, finde ich, relativ offensichtlich war. Weil sie haben es ja schon irgendwie auf so eine gewisse Art verschleiert und das ein bisschen als so eine Revelation verkauft am Ende. Und ja, da, die kam bei mir dann eben nicht so ganz rüber. Die hat der Film mir nicht so super verkauft. Mhm. Die Umstände, wie das Ganze passiert, ist klar. Das konnte man ja auch gar nicht vorhersehen vorher. Aber der Fakt, dass es passiert, das war, wie gesagt, relativ früh schon klar, wo man auch noch gar nicht wusste, dass es überhaupt innerhalb der Filmlogik möglich ist. Mhm. Und ich finde, da sollten wir dann gleich im Spoiler-Teil nochmal genau drauf eingehen, weil ja, es ist schwierig, das Ganze irgendwie ohne Spoiler zu beschreiben. Aber ich denke, du weißt, was ich meine.
Ja, mir fallen noch mehrere Sachen ein.
Du hast nach fast schon 15, 20 Minuten im Film drin. Mhm. Weißt du schon rein von der Prämisse, die der Trailer dir mitteilt oder die der Film dir auch schon ganz am Anfang mitteilt, okay, in diesem Universum sind gewisse Sachen möglich und wenn diese Sachen möglich sind, dann fällt es mir leicht, in meinem Kopf schon den nächsten Schritt zu gehen und zu wissen, ah, okay, dann ist folgende Szene bestimmt auch so und so aufgebaut und wir werden das Ganze nachher nochmal sehen.
Also es gibt Sachen auch abseits von der Handlung, deswegen will ich den halt auch einfach nochmal gucken, wo ich beim ersten Gucken mir nie so sicher war, ob die konsistent sind oder ob da irgendwelche Fehler drin sind oder ob das jetzt einen speziellen Sinn hat, dass es vielleicht diese auf den ersten Blick Fehler gibt. Es gibt halt Details in dem Film, wie zum Beispiel in bestimmten Situationen müssen Leute Atemmasken tragen und dann hast du aber eine Szene, wo sie dann doch keine tragen, wo ich eigentlich der Meinung war, sie müssten eine tragen und dann haben sie aber in einen Schnitt später wieder eine Atemmaske an. Und dann denke ich mir so, ach so, jetzt musstet ihr die doch anziehen. Und ich war mir ja nicht sicher, ob ich jetzt nicht imstande war, der Logik des Films zu folgen oder ob das jetzt gerade ein Fehler war oder ob die selbst einen Überblick verloren haben. Und solche,
das ist mir auch oft so gegangen. Ich meine, es gab oft diese extra präparierten Räume und Container und
ja,
sonst irgendwas.
Ja, aber dann standen sie dann doch wieder draußen. Aber,
genau.
Du hast dir dann immer so erklärt, warum das jetzt nicht so ist und dann wurde es aber im nächsten Shot schon wieder revidiert und es gab auch noch andere Dinge, da wird es dann leichter, wenn man den Film zum zweiten Mal sieht und quasi handlungsmäßig auch schon alles weiß, einfach ja ein bisschen mit allen Informationen da nochmal drauf zu gucken. Deswegen will ich mich da auch jetzt nicht so sehr dran irgendwie aufhängen, weil ich mir da teilweise auch gar nicht so sicher bin. Aber es gibt noch ein anderes Element, was wir noch gar nicht jetzt angesprochen haben, weil wir haben jetzt hauptsächlich gesprochen über die Science-Fiction-Komponente des Films und alles, was damit so einhergeht. Aber der Film versucht ja auch ganz klar, ein Espionage-Heist-Movie zu sein. Und das hatte er besonders bei Inception, da teilweise diese ganze Schneesequenz und so, das hat er ja schon richtig zitiert. So ein James-Bond-Spionage-Thriller. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, und ich habe da das Gefühl, das ist jetzt natürlich ein bisschen hochnäsig gesagt, aber viele Reviewer, bei denen ich schon die Filmkritiken gesehen habe, die setzen da Christopher Nolan immer automatisch auf so ein sehr hohes Podest, das man nicht anfassen darf und reden dann über den Film, als wenn er diese geniale Mischung aus geilem Science-Fiction-Film und geilem Spionage-Thriller wäre. Aber ich fand, alles, was in Richtung ging, so ein James-Bond-artiger Film zu sein, war super generisch, manchmal sogar öde und war auch teilweise richtig überflüssig für diesen Film jetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Besonders so reine Dialogszenen, die man in der ersten Stunde so fast, die fast 80% des Films ausgemacht haben, seien wir mal ehrlich, die waren auch von den Kameraeinstellungen her immer so Gespräche zwischen zwei Leuten, so dass mich da gar nichts irgendwie gefesselt, keine Spannung erzeugt hat und auch visuell nicht gecatcht hat.
Das große Problem, was der Film vor allen Dingen da an diesen Stellen hatte, ist, dass er auf der einen Seite dem Zuschauer dieses ganze Konzept natürlich erstmal beibringen musste. Das heißt, er hat dann immer ganz viele Dialogszenen gewählt, die wirklich nur Exposition zum Sinn hatten und sich auch, wie ich finde, ziemlich unnatürlich die ganze Zeit angehört haben, weil das waren dann immer so Gespräche, Person A sagt irgendwie so, ja, und stellen Sie sich vor, das funktioniert dann ähnlich wie zum Beispiel das und das. Und die andere Person sagt, ah, meinen Sie etwa das? Darüber kenne ich mich aus und erzählt dann irgendwie darüber ein paar Sätze. Und das ist dann so ein Gespräch aneinander vorbei, wo eigentlich beide Gesprächspartner nur das Publikum ansprechen.
Niemand wundert sich über irgendwas. Es ist halt immer so, die krassesten Konzepte werden jemandem, der wahrscheinlich noch nie davon gehört hat, soweit wir zumindest als Zuschauer wissen, vermittelt. Und er ist sofort so komplett an Bord und es scheint für ihn so überhaupt nicht unglaublich zu sein.
Und das andere Problem, was dann ist, ist, dass dadurch alle anderen Sachen, die zwischenmenschlich sind oder die so irgendwie interessante Dialoge bilden könnten, so ein bisschen zu kurz kommen, weil man den Zuschauer vielleicht auch nicht überfordern wollte. Weil man so viel Sachen zum Nachdenken hatte, was allein dieses ganze Konzept angeht, dass man die restlichen Sachen wirklich auf Sparflamme gemacht hat und so möglichst so weit runtergedreht hat, wie es überhaupt nur geht. Da hatte ich auch dann oft das Gefühl so, okay, jetzt kommt wieder ein Dialog, wo wieder das gleiche Gespräch stattfindet, wo jetzt wieder dieses ganze Konzept erklärt wird, was ich aber auch schon langsam so weit verstanden habe und was ich jetzt einfach nur noch so ein bisschen leidig und langweilig finde und oft auch einfach Charaktere, die nur dann für diesen Zweck auftauchen und dann im restlichen Film überhaupt nicht mehr vorkommen.
Oder wo auch die Informationen, die sie vermitteln, wie du das gerade auch gesagt hast, eigentlich nur nochmal eine Wiederholung in anderen Worten war, aber auch nicht unbedingt eine gute Erklärung. Also wenn es jetzt wirklich darauf ankam, dem Zuschauer das besser zu erklären und es deswegen zu wiederholen, dann habe ich es jetzt zweimal halb gar erklärt bekommen und fand beides nicht so überzeugend.
Ja, und auch das ganze Worldbuilding hat mir dann auch echt wirklich bei einem Inception besser gefallen, wo es mehr realistisch erzählt wird, diese ganzen Sachen gibt es und die finden in dieser Welt statt. Und bestimmte Leute wissen, wie sie sie kontrollieren können. Hier war das Ganze so ein bisschen wischiwaschi erzählt.
Und da brauchst du es auch nicht immer, brauchen wir es nicht immer mit Inception nur vergleichen oder mit Looper, sondern auch so Filme wie Matrix oder auch Kingsman, wo jemand so in ein großes Geheimnis eingeweiht wird, was so mindblowing seine Welt auf den Kopf stellt. Da hast du aber zumindest dieses, du hast das Gefühl, dass du als Zuschauer, der nichts weiß, auf einer Ebene bist mit dem mit der Hauptfigur, die nichts weiß. Und deswegen kriegt ihr das beide jetzt sehr gut erklärt und meistens auch verbunden mit so einer Training-Sequence oder so einer Befreiungsszene oder sowas, wo man aber so miterlebt, wie das Konzept ist und es dann so richtig geil vermittelt kriegt.
Ja, und was man sich auch immer vorstellen muss bei sowas, klar ist das ein bisschen Nitpicking, wenn ich das jetzt sage, aber wie gesagt, insgesamt fanden wir den Film ja gut, nur das sind halt wirklich Sachen, die eben gerade in Christopher Nolan ja selbst schon besser gemacht hat. Aber man muss sich auch immer vorstellen, dass der Film jetzt, und ich will nicht die ganze Zeit immer Inception rannehmen, aber es passt eben so gut, Inception ist sehr viel in Traumebenen Sachen, die vorkommen. Mhm. Hier ist das reale Leben. Das heißt, du hast auch ganz viele normale Personen, die da in der Umgebung rumlaufen. Das geschieht auch in der Öffentlichkeit und sonst was. Aber niemand ist interessiert daran, was da für seltsame Sachen passieren. Und es fällt niemandem auf, dass da plötzlich irgendwie Sachen sich rückwärts abspielen, total seltsame Verkehrsunfälle passieren, wie es ja auch schon im Trailer der Fall ist. Und da fragt niemand wirklich nach. Und du weißt auch gar nicht, wie bekannt ist das alles. Und es gibt dann zwar irgendwie so, die Regierung weiß zwar irgendwie davon und es gibt dann auch noch so andere Gruppierungen und sowas, aber es ist alles irgendwie so ein bisschen schwammig. Man weiß nicht ganz, wie da die Umwelt sich...
Man kriegt ja von der Welt doch kaum was mit. Ich habe zwischendurch dran gezweifelt, ob das überhaupt unsere Welt jetzt sein soll oder...
Das habe ich auch. Und ich dachte wirklich, es wäre dann vielleicht nachher sogar irgendwie dieser Twist, das Ganze ist irgendwie in diesem Inception-Universum und spielt auch in irgendeinem Traum oder sowas. Ja, und das wäre dann irgendwie so ein kleiner Gag, der dann da noch kommt. Weil viele hatten ja vorher schon gesagt, ob das irgendwie eine Fortsetzung von Inception wäre oder wurde ja auch schon gemutmaßt. Ja, aber dadurch, dass es eben in der realen Welt stattfindet, das Ganze, ist es irgendwie dann manchmal ein bisschen seltsam, solche Sachen da irgendwie unterzubringen, ohne dass das wirklich jeden Thema ist.
Mein Problem damit ist auch mehr, grundsätzlich würde ich es ja nicht schlecht finden, wenn ein Film zum Beispiel auf so die klassische Rekrutierungs- und Trainingssequenz, erste Kapitel-Sache verzichtet und es anders macht. Oder halt generell sowas nicht so erzählt, wie es schon tausendmal erzählt wurde. Nur hier habe ich nicht gesehen, wo der Nutzen dieser Szenen ist, die er jetzt stattdessen hatte. Und also ich habe mich auch wirklich immer so gefragt, warum hat er das so gemacht? Es war ja ganz ersichtlich, dass die alle so komisch reden, den ganzen Film über. Das war ja teilweise wirklich, dass die auch so ohne Punkt und Komma sehr nüchtern alle Informationen immer so rausgeplappert haben und meistens so immer nur zwei Personen und die zweite Person dann sofort angefangen hat weiterzureden, wenn die erste fertig war und es dann so hin und her ging und du hattest das Gefühl, es wird ununterbrochen geredet und dann sind teilweise so ganz harte Schnitte auch innerhalb einer Szene, wo dieselben Personen, die sich gerade unterhalten, dann plötzlich in einem ganz anderen Raum stehen. Einer sitzt dann plötzlich und einer steht und die reden aber genauso ohne Punkt und Komma weiter und ohne eine Pause dazwischen zu haben, als wenn sie sich gar nicht bewegt hätten.
Ja, oder sind an einem Flughafen und dann ist so ein Schnitt und man ist plötzlich mitten in der Stadt und das Gespräch geht aber an der Stelle weiter, wo es vorher irgendwie am Flughafen aufgehört hat.
Genau, aber halt auch wirklich so ohne irgendeinen Moment des Innehaltens oder der Pause oder so. Und das ist ganz oft im Film, dass jemand was sagt und genau in der Sekunde, wo er den Punkt im Satz hat, ist der Schnitt und wir sind in einer anderen Szene, wo direkt auch irgendwas passiert. Und das ist nicht schlecht oder funktioniert nicht filmhandwerklich gesehen, aber der Grund erschließt sich mir nicht. Es wirkt nur komisch, aber da fehlte irgendwie so die Verzahnung zwischen, was soll das aussagen, dass es handwerklich so gemacht ist, und dem Rest des Films. Das hat sich mir nie erschließen können. Und also vielleicht gibt's da eine nähere Begründung für, warum das so komisch wirken sollte. Ich habe da immer so vergeblich drauf gewartet.
Ja, und das ist auch genau das, was mir dann auch an der Darstellung von dem Hauptdarsteller, von dem John David Washington, nicht gefallen hat. Ich meine, es ist offensichtlich gewesen, dass er genau wie jeder andere in dem Film eben diese komische Art hatte zu reden. Mhm. Und dieses ziemlich Emotionslose. Nur ich fand es bei ihm auch weitaus langweiliger als bei jedem anderen, der das noch irgendwie auf eine gewisse eigene Art so verkörpert hat. Und dadurch, dass er dann dieser super, ja, der James Bond sozusagen des Films ist, der Protagonist, wie er ja auch selbst genannt wird in dem Film, fand ich das wirklich im Vergleich auch zu jedem anderen seiner Filme, konnte er das, also von Christopher Nolan, konnte er das als Hauptdarsteller am allerwenigsten tragen. Und ich fand ihn irgendwie einfach nur ziemlich langweilig und ziemlich uninteressant. Dann ist er auch noch so total klein gewesen, ohne dass jetzt irgendwie, aber es war so ablenkend. Also er war nicht irgendwie der klassische Protagonist, was ja auch okay wäre, wenn es so wäre, aber auch von der Ausstrahlung, von der Art, wie er geredet hat, war da nichts irgendwie, was mir so hängen geblieben ist oder weswegen ich irgendwie dann mit ihm mitgefiebert hätte. Da fand ich die Nebendarsteller allesamt besser.
Und trotzdem habe ich den Film auch echt super bewusst empathielos gesehen, dem Geschehen und den Figuren gegenüber. Und auch das war wieder so, dass ich das Gefühl hatte, der Film will das auch. Also, dass Christopher Nolan das wollte und bewusst gar nicht versucht hat, zum Beispiel diese Emotionen zu erzeugen, die er bei so einem Inception so hart aus einem rauszwingt. Das merkst du halt auch schon dadurch, dass es, also wenn du mal vergleichst, die ganze tragische Liebesgeschichte da von Leonardo DiCaprios Cobb und seiner Maud oder Moll oder wie sie hieß, da irgendwas auf dem Level, das schien hier so partout vermieden worden zu sein.
Natürlich nicht. Ich meine, klar, auf der einen Seite schon nicht, dass man keine Background-Geschichte erzählt hat und sowas, was ja auch alles irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in Sinn macht. Und ja, ich habe ja gesagt, es wirkt so auch, dass die Dialoge und die Art, wie die sprechen, dass das alles bewusst so gewählt ist. Nur ich fand wirklich, dass selbst das hat er eben nicht wirklich gut verkörpert oder nicht interessant verkörpert. Ich meine, Robert Pattinson, von dem ich jetzt absolut kein Fan bin, hat das ja auch so gemacht, aber bei ihm hat es ja dann trotzdem besser funktioniert. Oder hier auch die Elizabeth Debicki da, die hat ja auch auf so eine komische Art gesprochen und hat ja auch sehr emotionslos das Ganze irgendwie so rübergebracht, aber auch sie hat das irgendwie dem Ganzen zumindest was Interessantes gegeben, dass man, wenn sie Szenen hatte, dass man irgendwie so ein bisschen mehr interessiert daran war, als wenn er das einfach nur so ein bisschen runtergeleiert hat, nichts mit seiner Mimik dargestellt hat und auch so irgendwie vom ganzen Äußerlichen her nicht wirklich so ein Hauptdarsteller in so einem Film war. Ich weiß nicht, mir hat da einfach irgendwas gefehlt. Und ich fand, das war ein großer Teil, ein großer Kritikpunkt, den ich an dem Film hatte, dass er den irgendwie nicht tragen konnte.
Ich habe jetzt mit ihm direkt auch nicht so diese Probleme gehabt. Wo ich zustimme, ist, dass einfach seine Figur an sich keine Qualitäten hatte, die ihn jetzt als Held sehr oder überhaupt als Protagonist sehr erinnerungswürdig oder irgendwie, dass man halt Lust hatte, mit ihm mitzufiebern. Ich weiß nicht, ob das an ihm jetzt speziell lag oder nur an der Figur lag. Da bin ich halt noch so hin und her gerissen.
Ja, das stimmt. Ich weiß es auch nicht ganz, aber wirklich eben im Vergleich zu jedem anderen, der in dem Film mitgespielt hat und oft auch ähnlich das so versucht hat rüberzubringen, fand ich es einfach nur bei ihm irgendwie uninteressant. Das kann natürlich auch die Entscheidung von Christopher Nolan gewesen sein, der das genau so mit seinen Regieanweisungen beeinflusst hat. Aber ja, ich weiß nicht, dann war es eben nicht so mein Geschmack. Dann hat es mir irgendwie ein bisschen was weggenommen von dem Film.
Der Soundtrack war ja jetzt nicht von Hans Zimmer, sondern auch von, ich habe es jetzt leider nicht parat, aber es war auch jemand Bekannteres.
Von Ludwig Göransson.
Richtig, richtig. Ja. Trotzdem wirkte es so auch wie Hans Zimmer Light, hatte ich den Eindruck. Es war auch bei weitem nicht schlecht und hat doch in vielen Szenen wieder diese Energie erzeugt. Aber es hat nicht dieses Alleinstellungsmerkmal gehabt, dass da irgendein Teil des Soundtracks war, an den ich mich jetzt noch erinnern könnte oder den ich jetzt irgendwie mir nochmal anhören würde, sondern es war einfach so serviceable for the movie quasi.
Hm. Ja, vor allen Dingen, weil es natürlich auch nach den Christopher Nolan-Filmen, nach mehreren, sei es Batman, sei es Inception oder sonst was.
Interstellar hat auch ziemlich
Interstellar, geil. Dass da viele Leute ja auch versucht haben, so diese Art von Soundtrack so ein bisschen nachzumachen. Mhm. Für ihre Filme, für ihre Trailer. Und genau wie das wirkte es jetzt so ein bisschen. Man hat sich da schon so leicht satt gehört von diesem Abklatsch, was dann nicht ganz so dieses Level von diesen Hans-Zimmer-Soundtracks erreicht. Und deswegen war es in der Hinsicht einfach nichts Besonderes. Es hat zwar funktioniert, auch im Zusammenhang mit den Bildern, aber es war eben nicht so dieses so, ja, das verfolgt mich doch die nächsten Tage und ich habe immer noch dieses Wummern im Kopf von diesen einprägsamen Melodien, die da sind. Hier war es wirklich einfach nur so, ja, wie eben so viele das versucht haben, so ein bisschen emotionsmäßig nachzumachen, aber nicht ganz das Level zu erreichen.
Aber was man wieder sagen muss, der Sound an sich, ob das jetzt irgendwelche Schussgeräusche, Explosionen oder sonst was ist, das war halt wieder so top-notch. Und gerade in der Eröffnungsszene, die halt so in die Richtung geht, wie bei Dark Knight, dieser Banküberfall, ja, muss zu
auch
sein.
Dran denken.
Aber auch wieder light. Also nicht wirklich so gut und atemberaubend wie diese Dark Knight-Szene, aber trotzdem geiler als in vielen anderen Filmen, die man vergleichen könnte. Aber allein da schon wieder diese realistische Härte, die durch die Soundkulisse entsteht. Da habe ich auch noch so gedacht, okay, vielleicht wird das jetzt so ein bisschen, wenn man das jetzt so sieht, mal von den Science-Fiction-Elementen abgesehen, dass er da auch versucht hat, so einen Agentenfilm draus zu machen, so eine Art Mission Impossible gemischt mit Jason Bourne. Also, dass du diese realistische Härte von Jason Bourne hast, aber diese übertriebene Spektakelnote von Mission Impossible. Es fühlt sich so an, wie es soll spektakulär und wuchtig rüberkommen, aber es soll einem trotzdem auch so ein bisschen immer Angst machen und so ein bisschen Authentizität haben. Und das klappt auch wieder.
Ja, auch die ganzen Effekte sehen ja auch wieder sehr realitätsnah aus.
Im Trailer sieht man ja schon auch im neuesten jetzt vor allem auch ein bisschen ausführlicher, dass da ein Flugzeug in so ein Hangargebäude reinfährt, wo ich so verzweifelt die CGI-Effekte gesucht habe mit meinem Auge.
Nur es war eben auch alles ein bisschen wenig.
Ja,
du hast echt wirklich dann im letzten Akt eine sehr lange Action-Szene und sehr viele Effekte. Am Anfang so vereinzelt mal, aber dann wirklich Großteil des Films gar nichts.
Und das meiste war im Trailer schon zu sehen grundsätzlich. Also
ja.
Da gibt's jetzt keine Szene, die bis so verschwiegen wurde, die einen dann jetzt nochmal überrascht. Erstaunlicherweise eigentlich. Ja.
Ja, genau. Und auch gerade, weil man dann im Trailer auch schon gesehen hat, diese Möglichkeiten, dass Sachen vorwärts laufen, manche Sachen rückwärts, dass man da noch so ein bisschen drauf gewartet hat, auf dieses, wow, das sieht jetzt super cool aus. Das ist jetzt nur nochmal das, wo sie so das Krasseste daraus gemacht haben. Bei Inception ist das zum Beispiel, wo sie dann in diesem Flur kämpfen und dann plötzlich sich dann da eben alles dreht und sie dann an den Wänden kämpfen und sowas, was einen ja dann auch so ein bisschen sprachlos zurückgelassen hat. Klar, gibt's ja auch mehrere von den Szenen in Inception. Hier ist nicht wirklich so eine, auch wenn das Ende ziemlich cool war, auch optisch, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist mir so super in Erinnerung jetzt geblieben, dass man sagen könnte, diese eine Sache ist so, hat das Gimmick perfektioniert in dem Film und gezeigt, was damit alles möglich ist und was richtig Cooles draus gemacht. Das ist nicht wirklich so, weil die meisten Sachen passieren ja dann doch auch nicht in dieser Kombination von den beiden Zeitebenen, sondern dann mehr oder weniger auch normal oder wie es auch in jedem anderen Actionfilm möglich wäre.
Also selbst bei Interstellar, wo ich so inhaltlich so einige Probleme habe und deswegen nicht der größte Fan bin, der hat ultra viele atemberaubend inszenierte Momente, die ich voll erinnerungswürdig finde und weswegen ich sogar manchmal Bock habe, den Film nochmal zu gucken. Gefühlt habe ich Tenet insgesamt irgendwie so mit weniger Bauchschmerzen geguckt, vor mich hingeguckt, meinetwegen manchmal nur, aber ich hatte nie so diese Sachen, die mich so krass gestört oder geärgert haben. Die hatte ich teilweise bei Interstellar, aber er wirkt weniger erinnerungswürdig und weniger zitierfähig auch.
Ja, ich glaube, wie wir eingangs gesagt haben, oder ich eingangs gesagt habe, der Film fühlt sich mehr an wie so ein Mashup aus seinen bisherigen Filmen, als wirklich so dieses extrem kreative, neue, wie das vielleicht bei vielen seiner anderen Filme waren, wo man auch so genau erkennen konnte, okay, er hatte diese Idee, worum er dann diese ganze Story drumherum aufgebaut hat oder diesen einen Effekt oder dieses eine, was so das Kino revolutioniert, sagt man ja oft bei seinen Filmen. Mhm. Hier ist das jetzt alles so, ja, ich weiß nicht, meine erfolgreichen Filme waren Inception und Memento. Ich mache so ein bisschen so eine Mischung aus beiden, baue dann nochmal so ein paar Sachen ein, die ich bei Dark Knight hatte, baue so ein paar Sachen ein, die ich bei Interstellar hatte und würfel das Ganze dann so zusammen und will so ein Play It Safe Christopher Nolan Film machen, der gut ist, überall gut ankommen wird, aber der jetzt nicht wirklich Regeln irgendwie bricht, der nicht wirklich innovativ ist und der jetzt auch nicht irgendwie so ein Film ist, der von vornherein darauf ausgelegt ist, ich mache jetzt den besten Film von allen. Mhm, und ich hatte das Gefühl, den Anspruch hat er bei seinen anderen Filmen irgendwie schon gehabt. Zumindest irgendwie immer da Grenzen auszuloten und zu gucken, wie weit kann ich gehen und schaffe ich es vielleicht in dieses neue Territorium, in das ich mich hier gerade wage, schaffe ich es damit irgendwie was besonders Spezielles zu kreieren. Diesen Anspruch habe ich hier in dem Film nicht unbedingt gesehen.
Genau, also es wurden höchstens so ein paar Sachen, die man schon von woanders kannte und jetzt nicht nur von Nolan, sondern auch aus anderen Filmen, vielleicht jetzt nochmal auf eine Art gezeigt, wie man sie so technisch umgesetzt noch nicht gesehen hat oder so konzipiert noch nicht gesehen hat.
Das stimmt, ja.
Aber die Grundidee kannte man halt trotzdem schon und die Gedanken, die damit mit einhergehen. Deswegen könnte ich hier jetzt auch überhaupt nicht wirklich was nochmal über den Unterhaltungsfaktor hinaus so wertvoll wäre, so rausziehen. Und auch da hat man das Gefühl, dass Christopher Nolans Ambitionen da irgendwie nicht so sehr da waren, überhaupt sowas machen zu wollen bei dem Film, wie das jetzt auch bei seinen anderen Sachen präsent war, dass dann irgendwelche fiktiven großen Firmen eine Rolle gespielt haben. Und dann so bei Inception, da geht es im Hintergrund ja auch noch um diese Fusion, die verhindert werden soll oder diese Firma, die aufgebrochen werden soll. Und was bedeutet das jetzt bezogen auf unsere Welt? Da konnte man auch immer irgendwelche Sachen rausziehen. Oder bei Interstellar, dass die da diese großen Felder haben, die sie kaum noch versorgen können und so.
Du kannst natürlich, und das ist ein bisschen eine Aussage, die der Film hatte, die er aber ein bisschen zu wenig ausgenutzt hat, wie ich finde. Aber das ist auch was viel bei so Zukunftsfilmen natürlich ist, was du auch natürlich in Terminator oder sowas reininterpretieren kannst oder was dort auch gesagt wird, dieses Verantwortung, die man gegenüber der Zukunft hat oder den Leuten, die in der Zukunft leben.
Genau, genau.
Und wie man aktuell mit dem Planeten umgeht und was das Sachen, über die man nicht nachdenkt, weil sie einen selber nicht betreffen, sondern nur zukünftige Generationen. Nur das Ganze ist wirklich nicht so super auserzählt gewesen. Und war auch immer nur eher so eine Randnotiz in dem Film.
Und ist halt was andere Filme schon so viel besser gemacht haben.
Genau, ja.
Mit einem viel stärkeren Fokus darauf. Deswegen wirkt das dann hier noch so umso nebensächlicher. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, wenn man einmal anfängt so zu überlegen, gibt es da vielleicht so noch ein paar Aussagen mehr, die man da entdecken könnte, die der Film nur nicht so offensichtlich einem präsentiert, dann fällt einem schnell auf, dass es da womöglich auch einige Plotholes und Ungereimtheiten gibt, die dann ab da, wo man darüber sich anfängt, Gedanken zu machen, dann auch wieder keinen Sinn machen. Und da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Trotzdem, warum wir haben ja einige starke positive Punkte auch genannt und haben ja auch gesagt, dass selbst unsere Kritikpunkte meistens so gemessen sind an dem, was man von Christopher Nolan gewohnt ist, und dass da trotzdem auch nichts irgendwie so richtig schlecht war oder super langweilig oder so. Mein Erlebnis beim Gucken ist fast so ein Spiegelbild der Erzählstruktur des Films. Ich hatte so das Gefühl, dass so ein Gummiband zwischen zwei Fingern immer länger gezogen wird und ich irgendwo so an dem Punkt bin, wo ich mir so denke, langsam ist es überspannt. Also wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann habe ich auch keinen Bock mehr, das Gummiband hier weiter zu beobachten, wie es immer länger gezogen wird. Und dann ist es aber von einem Finger runtergerutscht und kam mir so entgegengeflogen mit dieser ganzen Energie, die sich so entladen hat. Und dann war ich dadurch wieder so an Bord und fand das dann so cool, wie das durch die Luft flog, dass ich dann wieder so dachte, nee, okay, war ein guter Film. Und das war so mein Guckerlebnis irgendwie.
Kann ich eigentlich echt 100% nur so unterschreiben. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass gerade das Ende oder der letzte Akt war besonders stark. Und hat dann auch viel darüber hinweggeholfen, dass der Film in der Mitte vielleicht ein paar Längen hatte. Aber ja, insgesamt ist es ein guter Film auf jeden Fall. Und ich würde auch jedem empfehlen, den irgendwie zu gucken, besonders auch im Kino. Nur, wer jetzt irgendwie erwartet, da das nächste Meisterwerk zu sehen, dem muss man vielleicht ein bisschen enttäuschen, weil das ist der Film meiner Meinung nach nicht geworden.
Ich würde auch sogar noch weitergehen und sagen, ich glaube, er wird einigen überhaupt nicht gefallen.
Ja, das kann durchaus sein. Gerade weil eben der Film diese Längen hat und wenn man da erwartet, dass man eben, wie es bei den anderen Christopher Nolan Filmen, wo es ja wirklich Schlag auf Schlag geht und der Film die ganze Zeit so ein Trip ist oder so eine Achterbahnfahrt, der schon fast so seinen eigenen Puls hat, das ist hier bei dem Film nicht gegeben.
Du hast ja, wo selbst die Dialoge zwischen den Figuren immer noch so cinematisch aufregend inszeniert sind, da läuft dann eben Gordon Levitt mit Ellen Page über diese unmögliche Treppenkonstruktion, während er erzählt bekommt, wie Inception funktioniert, oder sie erzählt bekommt, wie Inception funktioniert und all solche Sachen. Oder die Figuren an sich reden so sehr mit so rund, cool geschriebenen Dialogen, die auch für sich immer unterhaltsam sind, während der Film voranschreitet. Ist dasselbe ja bei Prestige und seinen anderen Filmen, dass selbst wenn die Charaktere miteinander reden, dadurch, dass sie eben größtenteils interessante oder unterhaltsame Charaktere sind oder einfach spannende Figuren für sich, hört man denen auch gerne zu, wenn die sich unterhalten. Und hier, das waren alles mehr so diese Hüllen quasi, die nur Informationen ausspucken die ganze Zeit, ununterbrochen. Ich glaube, da wird es echt viele geben, die durchaus Bock drauf hätten vom Trailer her, die sagen, boah, war aber eine gute Stunde Gebrabbel, was ich mir da angucken musste.
Ja, gerade weil ja auch Christopher Nolan so ein bisschen im Mainstream auch wirklich angekommen ist und da so dieses nächstgroße Mainstream-Idol ist. Das ist hier bei einem Tenet, denke ich mal, dann auch, wenn man erwartet, da eher so das neue Blockbuster-Kino, den neuen James Cameron oder sonst was zu sehen, kriegt man hier so einen leichten Dämpfer irgendwie verpasst. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse.
Ja gut, dann würde ich sagen, spoilern wir von nun an. Lass es uns rückwärts machen und so an uns vorbeireden, während wir in der Zukunft und in der Vergangenheit gleichzeitig sprechen.
Eigentlich müssten wir mit dem Spoiler-Teil anfangen.
Richtig, aber den anderen Teil dann parallel auch ablaufen lassen, nur andersrum.
Also zuerst mal eine Sache, die mir aufgefallen ist. Du hast es eben im Nicht-Spoiler-Teil schon gesagt, dass das Wort Tenet ja gar nicht unbedingt jetzt so viel Bedeutung innerhalb des Films hat. Und diesen ganzen Teil fand ich auch, das wirkte sich so ein bisschen konstruiert. Es ist dann am Anfang dieses, ich gebe dir dieses Wort mit und das wird dir so voll die Türen öffnen, dann ist es aber auch letztendlich so.
Und diese Geste
so, dass
nicht vergessen, diese Handgeste.
Ja, genau. Ja. Dann ist es aber letztendlich so, dass du das nur ein einziges Mal einsetzt bei dieser Frau, die auch nur ein einziges Mal vorkommt.
Ja.
Und wo ich mir so die ganze Zeit dachte, okay, aber was hatte das jetzt eigentlich mit dem ganzen Rest zu tun? Außer, dass man jetzt unbedingt einen Charakter brauchte, der ihm so erklärt und da einführt in die Welt. Aber ich habe diese Zusammenhänge da gar nicht wirklich verstanden, um ehrlich zu sein. Also,
zumal sie haben ja dann auch für die ganzen Dinge normale wissenschaftliche Begriffe wie Inversion oder temporale Zange. Also es gibt nichts innerhalb dieser ganzen Geschichte oder Prozesse, was Tenet genannt wird oder für das Tenet steht. Sondern es war nur so dieses eine Codewort, um ins Labor zu kommen, scheinbar.
Genau, und ich habe jetzt gedacht, das wäre wirklich so eine Organisation, in die er da irgendwie so reingebracht wird, die das alles schon wissen und da ja, keine Ahnung, was dann für Beweggründe haben. Aber letztendlich waren das auch einfach nur irgendwelche Regierungsleute. Und ja, du hast gesagt, das Wort ist nur dafür da, in dieses eine Labor zu kommen, wo er aber eh hingeschickt wird und diese Frau auch niemanden anderen dort erwartet. Also.
Und das war so das, und ich befürchte, das könnte auch irgendwann mal so eine Ausrede sein, die dann enthüllt wird, von Christopher Nolan, warum manche Sachen so waren, wie sie waren. Bloß das hat er dann halt im Film einfach nicht untergebracht. Ich habe ja die ganze Zeit noch damit gerechnet. Also diese, wir sind ja jetzt im Spoilerbereich, diese ganze Sache am Schluss, wo dann so enthüllt wird, dass er selbst eigentlich in der Zukunft noch seinen Kumpel da rekrutieren wird und er eigentlich der Typ ist, der diese ganze Mission geplant hat und all das sein Werk ist, dieses Ganze, was da orchestriert wird im Großen und Ganzen im Film. Das habe ich schon relativ früh mir gedacht, weil es halt auch jetzt was ist, was schon in anderen Filmen war. Mhm. Und wo man jetzt inzwischen auch bei gerade bei so Zeitreisesachen immer als erstes dran denkt, es könnte diesen Twist geben, dass er selbst entweder der Böse ist oder er selbst sich selbst ausgesucht hat und dann da so eine Zeitschleife sich gebildet hat. Deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, vielleicht sind das alles so dieses Tenet oder so, nachher so diese Hypnosewörter, damit das alles genauso abläuft, wie es geplant war. Und dass man dann im Nachhinein so überall dann diese Strippen sieht, wie bei Hereditary halt auch mit diesen Symbolen, die überall versteckt sind und ja, diesen Zaubern und Menschen, die im Hintergrund manipulieren, die man beim ersten Gucken noch nicht wahrnimmt. Dass irgendwie sowas da untergebracht ist, so als zweite Ebene im Hintergrund des Films. Aber das ist ja dann auch gar nicht so, oder beziehungsweise es gibt keine Implikation des Films, dass das so ist.
Das ist ja auch das, was wir eben gesagt haben. Diese ganze Umwelt oder dieses ganze, wie groß ist das alles, was steckt da alles dahinter, das wird einem nicht wirklich so erklärt, was ja vielleicht auch auf der einen Seite okay ist, weil dann hätte es vielleicht noch mehr Dialoge gegeben und es wäre noch expositionlastiger gewesen. Aber mir hat da irgendwie so ein bisschen immer diese weitere Komponente gefehlt, dass du eben irgendwie so weißt, okay, die Regierung weiß in so einem Maße darüber Bescheid und wir haben das und das Programm, aber stattdessen werden dann immer nur so Leute vorgestellt und es ist dann so, ja, die wissen aber davon und muss jetzt einfach so mit denen da zusammenarbeiten und dann gibt es plötzlich auch so voll die großen Truppen, die da Bescheid wissen und sowas und zwar alles immer so ein bisschen, es wird hier so vorgeklatscht, aber wie der Film selber es ja auch an mehreren Stellen sagt, denk nicht zu viel drüber nach oder frag nicht zu viel drüber nach.
Ja, und
ich finde, da macht man sich ein bisschen einfach.
Ja, es ist schwierig auch, weil es wirkt alles so rein pragmatisch. Viele Szenen auch einfach nur, die sind nur da, um nüchtern irgendwelche Informationen rüberzubringen und teilweise halt auch Informationen, die man eigentlich schon hatte oder die einen jetzt auch nicht wirklich so weiterbringen. Diese ganzen Hintergründe mit dann auch Ende der Sowjetunion und diese ganzen Sachen. Das war so angerissen und so, ich will jetzt ja auch nicht sagen simpel, weil ich mag eigentlich simpel bei solchen Geschichten, aber so unspektakulär. Das ist halt, glaube ich, eher das Wort, weil es darf ja gerne einfach pragmatisch und zielstrebig inszeniert und erzählt sein, aber es muss doch trotzdem mich abholen und mich interessieren und engagieren. Und wenn es dann nur dröge und unterkühlt rüberkommt, dann packt mich das halt nicht. Oder dann weiß ich gar nicht mehr, was mich jetzt dazu bringt, das mitverfolgen zu wollen. Und da muss der Film dann irgendwie einen Ersatz für schaffen oder zumindest irgendeine faszinierende Welt zeigen. Ich muss sie ja nicht verstehen oder ich muss sie ja nicht immer perfekt alles mitverfolgen können. Aber es muss mich doch irgendwie faszinieren oder ansprechen. Und diese Komponente fehlte mir halt so.
Ja, nicht nur faszinieren und ansprechen, sondern auch so ein bisschen darüber hinaus nachdenken und zu überlegen, wie ist das alles. Und ja, und da hat man sich irgendwie ein bisschen ausgespart, was dann das Ganze drumherum angeht. Aber ja, gut, kann man machen. Nur ich finde dann, wenn man sich dann so sehr auf diese spezielle Story eben von hier unserem Protagonisten konzentriert, dann muss das Ganze aber dann auch nochmal irgendwie ein bisschen cooler inszeniert werden und da muss da ein bisschen mehr kommen. Wenn man sagt, wir blenden diese ganzen Sachen aus, weil wir uns mehr darauf konzentrieren, dann müssen da die Effekte cooler sein, müssen mehr Action-Szenen kommen oder es muss da eine interessantere Geschichte erzählt werden. Und das, finde ich, hat der Film auch nicht so ganz geschafft.
Oder eine noch abstraktere Welt, wo ich noch mehr ungläubig drüber bin, was ich da sehe.
Und deswegen, das ist so eine Kompromisslösung, die der Film da gegangen ist, wo zwar was Gutes bei rauskommt, aber eben an beiden Enden ein bisschen zu wenig.
Ja, und bei Inception fiebern wir ja so extrem mit diesem komplexen Finale mit und hoffen einfach auf jeder Ebene, dass da alles reibungslos funktioniert, weil bis dahin ja auch diese ganzen Figuren einem so irgendwie wichtig geworden sind und die sich gegenseitig auch wichtig geworden sind und die auch Emotionen untereinander haben und Konflikte auch noch. alles, all das ist ja so bei Tenet auf null runtergedreht. Also es wirkt fast wie ein Experiment, als wenn Christopher Nolan so gesagt hätte. Und ich meine, auch da wieder, kann man ja machen, aber dann hat der Zuschauer etwas darunter gelitten. Als wenn er also geguckt hat, mit wie viel komme ich davon? Mit wie viel kann ich auf null runterschrauben, um trotzdem noch damit davon zu kommen am Ende?
Ja, wenn man es auch so betrachtet, hat ja auch keiner der Nebencharaktere wirklich eine Backstory. Also klar kann man sagen, durch diesen Verlauf, dass man zum Beispiel eben Robert Pattinson dann später von hier dem Herrn Washington mit angeworben wird in der Vergangenheit, dass man deswegen nicht weiß, wie es vorher bei ihm alles abgelaufen ist, weil das ja dann wiederum schon die Zukunft verraten würde und so weiter. Klar, dass ein Film, der diese ganzen Zeitebenen hat, sich nicht damit beschäftigt, so viel vergangene Sachen irgendwie zu erzählen. Aber das Problem ist, dass das bei jedem Nebencharakter so ist, hier auch bei diesem Mahia oder wie er hieß, dieser indische Helfer da. Das sind Figuren, die tauchen einfach auf, von jetzt auf gleich, um irgendwie so ihren Job zu erledigen, aber man weiß nie wirklich, wo kommen die her, in welchem Bezug stehen die überhaupt zu der ganzen Sache. Wie sind die jetzt zu einem Kontakt gekommen zu diesen Personen? Die sind dann immer so da, tauchen dann
aber es ist einem auch egal.
Ja, es ist einem auch egal, klar, aber dadurch, also das fühlt sich dann auch alles so ein bisschen seltsam an.
Ne, das fühlt sich so an, wie Christopher Nolan fand so ähnliche Figuren in irgendwelchen alten James-Bond-Filmen cool oder in anderen Agenten oder
ja, oder in seinem eigenen Film.
Genau, und dann hat er, aber in diesen anderen Filmen ist es halt so, dass die in den 3 Minuten, in denen wir sie sehen, super interessant sind und man die ganze Zeit so denkt, boah, ich versuche mir gerade vorzustellen, was der sonst noch so macht, und man ist so voll interessiert an dieser Figur, und selbst wenn man diese Antworten gar nicht bekommt, aber der Eindruck dieser wenigen Minuten war schon super serviceable und hat einen einfach gespannt über diese Welt gemacht, die man da gezeigt bekommt. Und hier ist es so, nee, Person XY, nächste Szene, habe ich ihn schon wieder vergessen.
Ja, genau.
Der scheint so ein Videospiel-NPC zu sein von so einer Side-Mission.
Ja, alles so kleine Helferlein.
Ja.
Und am meisten erfährt man ja eigentlich noch über hier die weibliche Nebendarstellerin da. Aber
da habe ich übrigens eine Theorie. Ja, und zwar könnte es sein, dass sogar dieses Kind Robert Pattinson ist. Er dann...
Nein.
Okay, dann nicht.
Nein, also keine Ahnung, aber ich glaube nicht, oder? Weil es ist doch nicht möglich, da eine unendliche Zeit als Person da durch die Zeit zu reisen. Ja, genau.
Ja. Sie können ja eigentlich nur quasi an dem Punkt, wo sie sind, sich rückwärts bewegen wieder. Von da an aber, genau, ja.
Ja. Ob sie da also, auch weiter altern, ist ja auch nicht gesagt.
Ja.
Es ist ja auch
Ich meine, rein theoretisch wäre es möglich, und zwar wenn der die Hauptfigur, der hat ja auch keinen Namen übrigens, der wurde ja nie erwähnt im ganzen Film, wie der heißt.
Ja.
Die Hauptfigur, Washington, wenn er ganz alt wird, bis der Junge erwachsen ist, ihn dann in so eine Maschine steckt und der Junge dann dieselbe Zeit rückwärts verbringt, bis zu dem Punkt, dann könnte es natürlich sein.
Bis zu welchem Punkt?
Bis zu dem Punkt, wo dann diese Mission losgeht.
Ja,
wo er dann im Film wieder eingreift und dann geht er wieder vorwärts.
Es wäre allerdings äußerst komplex, nur dafür, dass es ihr Sohn ist. Er hat ja keine besonderen Skills oder sowas.
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite.
Ich meine, es ist so was, viel, was.
Er ist so prominent in dem Film drin, dieser Junge. Nur
ja,
um der
genau,
Frau
deswegen
jetzt eine Motivation
denkt man, dass es irgendwie
geben.
Sowas ist. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es zu wenig irgendwie Hinweise darauf, dass das Ganze dann da so krass dahinter steckt. Also. Es gibt so oft diesen Twist in Filmen, dass es ist, das Kind ist am Ende der, nur 12 Monkeys zum Beispiel.
Richtig.
Aber in dem Fall glaube ich es nicht. Also es ist eine nette Theorie, aber ich weiß nicht, inwiefern die so umsetzbar ist oder auch so gewollt ist.
Ich wollte noch, du hattest ja auch angesprochen, wie man mit der Welt umgeht, ohne an die Zukunft zu denken und diese ganzen Sachen. Das hat der Film ja auch irgendwie so in einer Stelle ja recht deutlich gesagt, weil der russische Gegenspieler, der meinte ja dann, die in der Zukunft, also vielleicht noch für jemanden, der den Spoilerteil hört, ohne den Film gesehen zu haben. Das Große im Hintergrund ist, dass die Menschheit weit in der Zukunft diese Technologie hat, um Sachen, Objekte, aber auch Personen rückwärts sich auf der Zeitlinie bewegen zu lassen. Die Welt scheint irgendwie so dem Untergang geweiht zu sein, so wie ich es verstanden habe. Und das ist die Schuld der Leute aus der Gegenwart des Films, beziehungsweise die Schuld der Leute aus der Vergangenheit generell, weil sie so alles kaputt gemacht und so schlecht mit der Erde umgegangen sind, dass die dann in der Zukunft gar keinen Ausweg mehr haben und auf jeden Fall sterben werden. Mhm. Und deswegen versuchen sie, diese ganzen Ereignisse in der Vergangenheit so auszulösen mit diesem Russen halt, der da diesen James-Bond-Bösewicht-Plan da macht mit dieser Maschine oder diesen zusammensteckbaren Motherboxes, dass dann quasi die ganze Welt so reversibel wird, wenn das das richtige Wort ist, dass generell die gesamte Zeitleiste nur noch rückwärts geht und dass dann quasi auch die aus der Zukunft, statt zu sterben, einfach weiterleben können, nur umgedreht. Dass sie dann in die Vergangenheit leben. Das würde aber auch die ganzen Menschen in der Gegenwart und die halt noch normalerweise eine Zukunft vor sich hätten, auslöschen quasi, weil es dann nur noch die rückwärtslaufende Zeit geben würde.
Ich glaube, es wird sogar Wort für Wort so erklärt an einer Stelle.
Ja, genau. Ja. Und das ist auch der einzige Moment, wo gesagt wird, dass das deswegen ist, weil die angepisst oder weil sie sonst sterben würden. Und das ist die Schuld der Leute aus der Vergangenheit. Mhm. Und da dachte ich mir aber dann auch, so ist das jetzt wieder so von diesen technologisch scheinbar viel weiter entwickelten Menschen so die einzige Lösung, die ihnen einfällt, was man machen könnte mit diesen, man kann irgendwie Sachen in die Vergangenheit schicken.
Ja, ich habe mir auch vor allen Dingen gedacht,
gibt's da keine konstruktivere Lösung, die man machen könnte?
Ja, aber auch, wie ist denn eigentlich diese ganze Kommunikation da abgelaufen? Sie haben zwar immer gesagt, so mit diesen Zeitkapseln und sowas, aber das wurde uns auch nie so wirklich gezeigt, wie das Ganze abläuft. Es hieß immer so, der weiß halt einfach alles über diese ganzen Zukunftsmenschen.
Sie haben ihn reich gemacht.
Sind so in ständigem Austausch. Aber wie das Ganze abgelaufen ist und wo er überhaupt diese ganzen Informationen hernimmt. Nur eben wäre es irgendwie ganz angenehm gewesen, wenn man da vielleicht auch mal eine Szene rein investiert hätte, das Ganze auch so wirklich zu zeigen. Oder wie sieht das aus? Inwiefern kriegt er da irgendwelche Nachrichten? Mhm. Ist das einfach nur so was Handgeschriebenes, irgendwie ein paar Briefe mit Anweisungen? Oder hat er da wirklich so Kontakt im Sinne von Videobotschaften oder sonst was? Man muss ja nicht unbedingt sehen, wie die Leute in der Zukunft aussehen, aber dass man sich zumindest ein Bild davon verschaffen kann, wie geht diese Kommunikation vonstatten.
Das hätte man ja auch mysteriös inszenieren können, dass es halt nicht so ganz eindeutig ist und man sich das dann nachher so zusammenreimt quasi anhand dieser Sachen, die man da gesehen hat. Also dieses ganze Zukunftskonzept, das wird wahrscheinlich auch bewusst so vage gelassen, weil sich das dann zu schnell wieder, so wie das bei einem Looper halt auch ist, so massiv störend immer mehr keinen Sinn ergeben hätte. Und man sich dann zu sehr damit beschäftigt hätte und dann gemerkt hätte, weiß ich nicht, ob das alles so sinnvoll ist. Das dachte ich mir dann aber im Nachhinein auch schon, was die Einstiegssequenz angeht, weil das wirkte alles so kompliziert mit diesem, dass er da jemanden retten soll und das ist dann aber wieder nur so ein Decoy und dann tötet er sich mit dieser Giftkapsel, aber das war nur ein Test. Und dann ist er plötzlich in dieser Basis, wo dann nicht ganz klar ist, ist er denn jetzt gestorben oder war das nur ein Schlafmittel und warum ist das alles so überkompliziert? Dafür, dass es auch so super leicht ist, ihm dann zu sagen, es gibt ja dieses Tenet und man kann rückwärts Kugeln abschießen, geh auf diese Mission. Also und dann steckt da am Ende noch dahinter, dass er selber sowieso das Mastermind hinter diesem ganzen Rettungsplan der Welt ist. Warum dieser überkomplizierte Einstieg, um sich selbst dafür zu gewinnen? Das habe ich mir dann so wieder direkt gedacht.
Naja, klar. Und das sind wirklich diese Punkte, du sagst, eigentlich müsste man den Film nochmal sehen, um das alles so dann zu überprüfen. Aber man hatte zwischendurch öfter mal diese Situation, wo man so ein bisschen rausgerissen war und so dachte, das ist doch jetzt, kann doch jetzt irgendwie alles nicht so den Sinn ergeben. Und diese Momente hatte ich eben bei einem Inception zum Beispiel nicht oder nie. Da wirkte das Ganze immer mehr so flawless, ohne dem Film jetzt von vornherein das vorzuwerfen, dass das hier vielleicht irgendwie welche Fehler hat, aber es wirkte zumindest so. Das kann auf der einen Seite daran liegen, dass der Film es eben nicht so super alles erklärt hat und alles sehr vage gelassen hat, aber dann auf der anderen Seite die Sachen, die er erklärt hat, dann gefühlt mehrmals auch selber gebrochen hat.
Ja, also es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, und es ist auch da zugegebenerweise nicht immer einfach, dem Film zu folgen, welche Figur gerade vorwärts oder rückwärts gehen müsste, zum Beispiel. Und das scheint auch dann manchmal zu springen, wenn man drauf achtet. Und dann, man guckt dann auch manchmal so ganz genau hin und denkt so, bewegt er sich jetzt gerade ein bisschen komisch, als wenn das rückwärts gespielt wäre oder nicht? Und müsste er es aber eigentlich? Das war immer...
Ja, auch diese Befragung, die er da hatte, wo sie, der eine rückwärts und er vorwärts war und er hat dann da die Frau bedroht in dieser Kammer und die, hat ihn dann gefragt, wo das versteckt ist, falls du dich daran erinnerst. Ich weiß auch, also ich hatte in dem Moment das Gefühl, so ganz hat das nicht gepasst. Also...
Wie das
Ganze abgelaufen ist. Weil er hat das ja dann so mehr oder weniger in Echtzeit zwar übersetzt bekommen, weil der eine ja rückwärts gesprochen hat, aber von der Reihenfolge, wie die Fragen da gestellt wurden und wie da Sachen in Erfahrung gebracht wurden, also so ganz super hat das für mich nicht funktioniert.
Nee, da war ich auch, also...
Überhaupt, da diese ganze Szene war sowas, da bin ich an mehreren Stellen ein bisschen gestockt. Das, wo man das erste Mal da dieses Drehkreuz gesehen hat und wie das da dann alles abgelaufen ist, das war irgendwie so ein bisschen so, okay, das ist jetzt ein bisschen viel und manche Sachen geben für mich nicht so ganz Sinn.
Ja, es ist immer so, dass der Film mit einzelnen Sequenzen einem immer so versichert oder behauptet, ist doch ganz einfach hier das Konzept zu verstehen. Aber alles, was dazwischen war, ist dann, dass man konstant denkt, eben das, also passt das hier gerade? Ich verstehe gerade die Logik nicht, nach der die Sachen miteinander interagieren. Auch inwieweit Sachen überhaupt miteinander interagieren können, weil sie sich ja gegenseitig beeinflussen und so.
Und das ist immer allgemein ja das Schwierige bei so Filmen, die so in diese Zeitreiserichtung gehen, auch wenn das ja hier laut Christopher Nolan selbst ja auch ein Film ist, der nichts mit Zeitreise zu tun hat. Aber zumindest, wo es verschiedene Zeitebenen und sowas geht, da gibt es ganz oft eben diese Gefahr, dass es schwierig ist, da nicht in so eine Richtung zu gehen, dass es einfach... unrealistisch ist oder irgendwie du in so diese paradoxen Richtungen gehst.
Ich gebe dem Film auf jeden Fall nur the benefit of a doubt, dass er tatsächlich etwas, was in Richtung Zeitreise geht, dass er einige Sachen, die sonst paradox sind, schafft zu umschiffen, dadurch, dass er ja so ähnlich wie Arrival eher sagt, dass es auch ein bisschen so eine Wahrnehmungssache ist. Und es immer darauf ankommt, an welchem Punkt man sich gerade befindet. Bin ich der, der in der Zeit rückwärts geht, aber er selbst geht ja für sich weiter geradeaus? Oder bin ich der, der den anderen sieht, wie er in der Zeit rückwärts geradeaus geht, aber ich selber gehe gerade in der Zeit vorwärts geradeaus? Und das ist ja als Konzept an sich auch super interessant. Und das macht ja auch den Reiz aus der meisten geilen Szenen in dem Film. Wie diese Sachen aneinander vorbeilaufen, die für sich gegenüber betrachtet paradox sind, aber jeweils aus der Perspektive der Figuren richtig sind, wenn sie nur sich selbst sehen.
Und dafür müsste man wirklich das Ganze eben nochmal gesehen haben. Dass man auch weiß, auf was man sich so konzentrieren muss.
Aber dieses Empfinden an sich, ich kriege hier gerade was gezeigt, was ich mit meinen Augen sehe, was echt aussieht, aber mein Gehirn kann das vielleicht auch nicht ganz erfassen, weil es von der Komplexität her in eine Richtung geht, für die unser Denken nicht gemacht ist, weil wir eben vom Kopf her so sehr darauf ausgerichtet sind, Zeit so als linear voranschreitend nur in eine Richtung wahrzunehmen. Das finde ich, das ist dann halt auch wieder so die Stärke von sowas wie Film oder Kunst generell, dass es da halt möglich ist, sowas zu präsentieren, und einem vorzuspielen.
Ja, fast schon ein Modell zu kreieren.
Genau.
Wir hatten das an irgendeiner anderen Stelle auch mal in einem Podcast gesagt, dass es eben diese Möglichkeiten gibt. Ich glaube, wir hatten das im Zusammenhang mit Politik gesagt, dass du verschiedene Modelle kreieren kannst und im Film zeigst, wie sie dann ausgehen. Und du hast halt so dieses, das Visuelle, dass du sehen kannst, falls bestimmte Theorien möglich sind oder falls bestimmte Sachen eintreffen, wie das Ganze sich ausspielen könnte.
Hier ist es bei Nolan, und das war ja bei Interstellar zum Beispiel genauso, oder bei Inception könnte man es auch sagen, der visuelle Stil, den er hat, ist ja trotzdem, dass es, obwohl es ein Modell ist, 100%, so sehr es nur geht, realistisch inszeniert ist und realistisch aussehen soll.
Und es schafft auch vor allen Dingen dem Zuschauer ein bisschen vielleicht komplexere physikalische Sachen irgendwie so näher zu bringen.
Mm-mm.
Oder Konzepte von Zeit zum Beispiel. Inwiefern das jetzt alles so korrekt ist, ich gehe da einfach mal davon aus, weil Christopher Nolan sich da ja auch immer sehr informiert über die ganzen wissenschaftlichen Hintergründe, da müsste man vielleicht zu einer Spezialepisode nochmal deinen Bruder zu einladen.
Ja,
aber dem einfachen Zuschauer, der sich jetzt nicht mit dem Thema auseinandersetzt, bestimmte Sachen wirklich da so ein einfaches Konzept von zu präsentieren, wie das Ganze eben aussehen würde, wenn es so wäre oder wenn es so etwas geben könnte.
Mhm. Was ich eigentlich auch ganz gut fand, war, dass diese ganzen typischen Zeitreise-Paradoxon-Fragen, die man sich ja sonst immer bei so klassischen Zeitreise-Szenarien, Serien aus Filmen oder Büchern oder so stellt, dass sie die hier auch adressieren und dass ja sogar auch gar nicht so unrealistisch ist, dass die Hauptfiguren dann sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was passiert, wenn du in die Vergangenheit reist und deinen Großvater umbringst, bevor du gezeugt wurdest.
Mhm.
Wir gehen einfach davon aus, dass alles in Ordnung ist, weil wir ja noch hier sind, aktuell alle. Aber wissen tun wir es nicht, was dann passieren würde. Und auch die in der Zukunft, die gehen scheinbar davon aus, dass das kein Problem für sie wäre, die Vergangenheit irgendwie auszuradieren durch diese Aktion, die sie da planen. Sie glauben einfach dran. Und das wurde ja auch immer wieder betont. Da wurde ja auch immer wieder das Wort Glauben so in den Mund genommen. Der Böse sprach ja am Ende sogar davon, dass er im Grunde Gott ist, weil er halt diesen einen Knopf nur drücken muss oder seinen eigenen Tod auslöst und dann sterben alle und er entscheidet aber, wann das ist. Das war so für mich diese Rettung auch von dieser Frage, die dann immer automatisch kommt, hat man überhaupt noch eine Selbstbestimmung, sobald das Zeitreisefass aufgemacht wird? Ich finde, da hat der Film so philosophisch gesehen doch so ein paar Antworten parat, dass er halt sagt, ja gut, wenn es die Möglichkeit gibt, Zeit zu reisen dann, oder irgendwie die Zeit zu manipulieren, dann sind es doch immer noch Menschen, die mit ihren Entscheidungen dann erstmal auslösen müssen, was dann passiert.
Ja, und vor allen Dingen sind es auch meistens dann eben so Regierungen und sowas und nicht unbedingt jetzt der kleine Mann, der in die Vergangenheit reist.
Das hat er so ganz gut eingewoben. Aber dass es am Ende auch immer nur ein Glaube sein kann und wir nie diese ganze vielleicht unsichtbare Metaphysik-Ebene um uns herum wirklich komplett verstehen werden, sondern immer nur anhand dessen, was wir wissen, anhand dieser paar Fakten oder anhand der Sachen, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, dass wir über alles, was darüber hinausgeht, immer nur glauben und hoffen können.
Your duty transcends national interests. This is about survival.
Seems bold.
Bold, I'm fine with. I thought you were gonna say nuts.
Where our worlds collide.
How would you like to die?
Old.
You chose the wrong profession.